Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 16. April. Und es wird ein bisschen komplex bei Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical. Seit Wochen, ja seit Monaten diskutiert die GEMA neue Ausschüttungsschlüssel und seit Wochen, seit Monaten protestieren Komponierende dagegen. Wir begleiten diese Auseinandersetzung bei Backstage Classical eigentlich seit sie ausgebrochen ist und eine der Hauptstimmen ist der Komponist Moritz Eggert, der gleichzeitig Vorsitzender des Deutschen Komponistenverbandes ist und ich freue mich, dass er jetzt am Telefon ist. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Moritz.
Ja, guten Morgen, lieber Axel.
Wir bei Backstage Classical haben diese GEMA-Reform, die Planung, den Protest schon relativ früh begleitet, aber ich glaube, es ist ein unglaublich komplexes Ding. Kannst du uns nochmal ganz kurz abholen, worum geht es eigentlich?
Also das ist tatsächlich sehr komplex, weil die GEMA-Satzung, wer mal versucht hat, die zu lesen, das ist also ein sehr dickes Buch mit vielen, vielen Paragraphen. Mhm. Um es mal ganz zu vereinfachen, es gibt zwei Themen bei dieser Wertung. Es gibt bei der Reform. Es gibt eine Wertung für Komponisten und das kriegen sowohl U- als auch E-Komponisten am Ende des Jahres und es gibt eine Tantiemenabrechnung. Die Tantiemenabrechnung bei U sieht anders aus als bei E. Das heißt, die ist nicht inkassoabhängig. Inkassoabhängig heißt, dass es nicht in Korrelation zu dem ist, was die GEMA quasi als Tantiemen bekommt, sondern es gibt ein anderes System, was daran liegt, dass klassische Musik einfach anders funktioniert. Die ist sehr, sehr oft in irgendeiner Form unterstützt von Stiftungen oder von Fördergeldern und so weiter. Natürlich ein Orchesterkonzert ist eine ganz andere Geschichte als jetzt ein Konzert in einem Stadion oder sowas, ne? Das heißt, diese Fördermodelle sind da irgendwie in dem Tarifen drin eingebaut. Und das ist eine Besonderheit der GEMA. Das kennt aber auch zum Beispiel die AKM in Österreich, auch andere Tarife und sowas. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist die Wertung. Die Wertung kriegen U- wie E-Komponisten am Ende des Jahres. Das ist quasi so eine Art Bonuszahlung, die in Korrelation zum Aufkommen steht. Und die ist bei E auch gebunden an Faktoren wie zum Beispiel Gesamtwerk. Das heißt, wenn du zum Beispiel in ganz verschiedenen Genres, wenn du jetzt also nicht nur Klaviermusik oder Stücke für Solo-Gitarre schreibst, sondern eben auch Stücke für Chor und Orchester oder Opern und so weiter. Also das spielt dann alles eine Rolle. Jemand wie Hans-Werner Henze hatte zum Beispiel 120 Punkte im Gesamtwerk.
Okay, das heißt, was heißt das? Das ist viel. 120
ist viel. Das sind viele Punkte, genau. Der hat also die Höchstpunktzahl.
Wie viel hast du zum Vergleich oder jemand anders?
Ich habe auch 120. Also weil ich auch ein Gesamtwerk habe.
Du hast auch 120.
Ja. Aber das ist quasi so die höchste Stufe, die man erreichen kann. Und das wird dann quasi in einer von einer Wertungsmark, so nennt sich das noch ganz altmodisch, das ist auch noch Zeiten von der D-Mark, wird das quasi umgerechnet. Und diese Wertung ist für E-Komponisten tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Förderung, die auch schon relativ früh, also auch schon in dem, sagen wir mal, Mittelalter so beginnt. Ne? Also erfahrungsgemäß kriegen bei der GEMA alle, die Nachwuchs sind, immer noch erstmal relativ wenig. Und dann steigert sich das so langsam und irgendwann wird dann halt eben diese Wertung zu einem sehr, sehr wichtigen Faktoren für das Überleben von Komponisten in der E-Musik.
Also je etablierter ich bin, desto mehr Erfahrung ich habe, desto mehr ich aufgeführt werde und desto mehr ich vorzuweisen habe, desto höher ist am Ende meine Wertung.
Kann man so ungefähr sagen. Aber es spielt auch wirklich das Aufkommen eine Rolle. Also wenn du gar keine Aufführung hast, es wird immer so ein 5-Jahres-Schnitt gerechnet. Also wenn du keine Aufführung hast, kriegst du auch nichts. Ne? Und es zählen auch zum Beispiel, sagen wir mal, Auslandsaufführungen, Radiosendungen, Fernsehsendungen, all das spielt da irgendwie mit rein. Das ist ein relativ komplexes System.
Und was ich auch noch ganz kurz sagen muss, es ist sozusagen für Außenstehende, wird innerhalb der klassischen Musik auch nochmal bewertet, wie hoch sozusagen der Aufwand des Komponierens ist, glaube ich, oder?
Also ist inhärent im System drin. Das ist quasi im Sinne der Gründer von der GEMA, dass man das irgendwie fördert damit, ja? Dass man auch zum
Beispiel einfach um klarzumachen nochmal, dass jemand, der klassische Musik, eine Symphonie oder was weiß ich was komponiert, natürlich wesentlich länger an einem Stück sitzt als ein Popmusiker, der gut mit 5 Akkorden zurechtkommen kann, was jetzt gar keine künstlerische Wertung sein soll, aber es ist sozusagen der Produktionsprozess ist kürzer als in der Klassik in der Regel und das wird sozusagen normalerweise auch schon von der GEMA mit berücksichtigt in der
Ja, wobei das eine ganz schwierige Argumentation ist, Axel, weil da sagen natürlich Popmusiker zu Recht, hey, ich sitze da auch an meinem Song irgendwie ein Jahr im Studio, bis der perfekt ist.
Okay.
Ne? Und wir wissen, dass zum Beispiel auch die Beatles und so, die haben sehr, sehr lange im Studio gearbeitet. Also mit Arbeitszeit dazu kommen, ist schwierig. Was er aber zählt, ist zum Beispiel, dass einfach der Begriff eines Werks in der Popmusik und in der E-Musik ganz anders anders funktioniert. Wenn wir von einem Werk sprechen in der E-Musik, dann reden wir zu 99% von einer Partitur. Okay. Es gibt natürlich auch elektronische Musik, zeitgenössische, die aber auch oft sehr, sehr aufwendige Aufführungskonstellationen hat. Da wird dann mit Surround Sound gearbeitet, also eben mit einem Sound, den du jetzt in einem Club oder sowas normalerweise auch nicht hast. E-Musik ist aber zu 99% in Noten fixiert. Und das ist auch, sagen wir mal, das, was, sagen wir mal, korreliert mit Themen wie Bildung und Ausbildung. Ne? Es ist halt eine lange universitäre Ausbildung, die einen überhaupt befähigt, erstmal ein Orchesterstück zu schreiben. Das kann man nicht einfach mal so schnell machen, sondern das ist wirklich ein, sagen wir mal, ein sehr, sehr schwieriges Handwerk. Und wenn ich jetzt ein Stück in Noten habe, dann ist es ja kein Soundfile. Dann wird es interpretiert, zum Beispiel von einem Orchester. Es wird von den Bochumer Symphonikern gespielt. Es wird von den Berliner Philharmonikern gespielt. Jedes Mal klingt es anders. Auch in der Kammermusik. Es wird immer wieder neu geschaffen. Eine Beethoven-Sonate ist kein fixierter Soundfile, sondern es ist ein Stück, das immer wieder neu interpretiert wird. Und das zählt auch für die Werke, die heute entstehen. Und das kann eben eine Urabrechnung nie fassen, weil die GEMA will zum Beispiel immer, dass wir Soundfiles von unseren Stücken hochladen, damit die das beim Streaming besser identifizieren können. Das geht bei E-Musik überhaupt nicht, weil selbst die KI erkennt nicht.
Weil das Streaming des einen Orchesters mit dem anderen nicht korreliert. Okay. Das haben wir alles verstanden. Jetzt, trotzdem ist jetzt die Frage, was soll denn jetzt eigentlich geändert werden? Also was ist jetzt der Streitpunkt der sogenannten GEMA-Reform? Weil, wenn ich das richtig verstehe, wurde die ja schon lange angekündigt. Wir haben bei Backstage Classical auch über die ersten Proteste von einigen Komponistinnen und Komponisten, Iris der Schippers hat mit uns geredet, von internen Briefen, von besorgniserregenden Zuständen unter der Komponistengilde sozusagen berichtet. Aber da lag ja eigentlich noch gar nichts auf dem Tisch. Inzwischen liegt ein Papier von der GEMA auf dem Tisch, was, wenn ich richtig informiert bin, am 14. und 15. Mai zu einem Antrag kommen soll und worüber dann abgestimmt werden soll. Was soll sich nach diesem Papier verändern?
Genau, das ist der Antrag 22a und um noch ein bisschen die Vorgeschichte zu erklären, letztes Jahr wurde das, wie du richtig sagst, angekündigt, dass es einen Antrag geben wird. Und daraufhin wurde ein sogenannter Reformprozess bei der GEMA eingeleitet, wo die E-Komponisten aufgefordert wurden, gute Vorschläge zu machen. Und das erwies sich als eine unglaublich perfide und verlogene Strategie der GEMA, nämlich so eine Art Mitmach-Effekt irgendwie auszulösen, wo man das Gefühl bekommen soll, man ist irgendwie dabei. Tatsächlich wurden aber die vielen, vielen guten Reformvorschläge, die aus E kamen, wurden komplett ignoriert. Und die GEMA hat nur vorgegeben, uns einzubeziehen in diesen Reformprozess. Tatsächlich entstand diese Reform absolut unter Ausschluss von E. Und das einzige Aufsichtsratsmitglied, die E-Komponistin ist, die ist nicht hinter dieser Reform. Ja, also das heißt, wir werden hier überrannt von im Grunde von Konzerninteressen, von vollkommen Geschäftsinteressen. Also keine E-Komponistin, kein E-Komponist war beteiligt. Und das ist das, was die Kollegin Iris der Schippers und Helmut Oehring zum Beispiel einfach zu Recht bemängeln. Jetzt zu deiner Frage, was passiert? Also wir haben bei der GEMA einen 10% Sozkultabzug, so nennen wir das. Das geht von jeder Tantieme, die in Deutschland eingetrieben wird, ausgeteilt wird quasi 10% abgezogen für soziokulturelle Zwecke, wie es bei der GEMA heißt. Und das kommt in einen großen Topf. Dieser große Topf geht zu 70% an U-Musik und wird auch dort verteilt. Der ist streng getrennt. 70% gehen an U, 30% gehen an E. Und das klingt jetzt erstmal, sagen wir mal, diese Verhältnisse klingen jetzt erstmal größer, als sie jetzt im reellen Leben sind, weil wir haben natürlich ungefähr 5% oder ein bisschen mehr E-Komponisten in der GEMA gegenüber über 90% U-Komponisten. Aber wir vergessen nicht, dass das 10%, also das sind die 30% von 10%, die wir bekommen. Tatsächlich gehen von der gesamten GEMA-Ausschüttung 1,3% an die E-Musik. Also das ist ein verschwindend geringer Teil. Der ist kleiner als unsere Zahl innerhalb der GEMA. Das ist also keine große Summe, über die wir reden. Und die GEMA versucht jetzt so eine ganz komische Neiddebatte irgendwie aufzumachen. Sie redet halt davon, ja, das gibt da Großverdiener in E, die kriegen viel zu viel im Verhältnis zu ihrem Aufkommen, verschweigen aber, dass U-Kollegen, die Topverdiener in U, ein Vielfaches bekommen davon. Und dass im Grunde die Ärmeren und der Mittelstand in U viel unterprivilegierter ist, als er eigentlich sein muss. Und das ist aber deren Ressort, also der Etat der U-Musik wird auch sehr ungerecht aufgeteilt, diese 70%. Wir in der E-Musik finden die Aufteilung in den 30%, die wir haben, relativ okay, aber die ist auch reformbedürftig und die könnte man auch mehr öffnen. Vor allem könnte man halt über diese Begriffe E und U natürlich reden. Ja, man könnte darüber reden, was ist eigentlich heutzutage E-Musik und so. Das ist ganz unklar.
Das ist etwas, was bei mir hängen geblieben ist, weil am Anfang ging ja die Diskussion tatsächlich dahin, E und U, dann habt ihr ja wieder eingefangen, habt gesagt, eigentlich wollen wir diesen Streit gar nicht aufmachen. Inzwischen mündet es doch auf diesen Streit wieder zu.
Das eskaliert aber die GEMA, nicht wir. Also wir sind
genau. Von der wie sind denn die Machtverhältnisse innerhalb der GEMA, also innerhalb dieser Sitzung, die jetzt kommt, ist, dass ein Großteil natürlich U-Musik vertritt und damit auch sozusagen für eine Stärkung der U-Musik wahrscheinlich stimmen wird, oder?
Ja, aber die U-Musik wird ja gar nicht gestärkt dadurch. Es werden Großverdiener in der U-Musik gestärkt. Also der durchschnittliche U-Komponist, die durchschnittliche U-Komponistin hat von dieser Reform überhaupt nichts. Es wird sogar sich negativ auswirken für die zum Teil, weil jetzt Töpfe zusammengelegt werden. Ich habe ja jetzt schon beschrieben, es gibt diesen 70%-Topf und es gibt den 30%-Topf. Jetzt kommen plötzlich die E-Komponisten in den U-Topf mit rein und teilen sich den mit U-Komponisten. Und das Schrecklichste, was jetzt an dieser Reform droht, und das muss man wirklich betonen, die GEMA wird jetzt plötzlich zu einer Art Geschmacksinstanz. Die GEMA entscheidet darüber, welche Musik förderungswürdig ist. Das hat sie bisher nicht getan. Das muss man immer wieder betonen. Die GEMA hat nicht bisher Veranstaltungsorte eingeteilt in Kulturorte und in Nicht-Kulturorte. Das wird sie jetzt aber tun. Jetzt müssen sich die Veranstalterinnen und Veranstalter plötzlich umschauen, ob sie ein Cookort sind, also das ist der GEMA-Begriff für Kulturkonzert, oder nicht. Mhm. Und das ist ja wahnsinnig abwertend für U-Kolleginnen und Kollegen. Also plötzlich ist dann ein Singer-Songwriter, der in einem Club auftritt, muss sich dann überlegen, bin ich jetzt Kultur oder bin ich keine Kultur? Also ich würde jetzt als E-Komponist argumentieren, alle Musik ist Kultur. Ja, und das ist total erniedrigend, finde ich, dass die GEMA plötzlich solche Kategorien aufmacht. Dann sind diese
aber
Kategorien
wenn ich's richtig verstanden habe, ist ja eigentlich die GEMA an sich gibt es ja erstmal nicht, oder? Also die GEMA ist ja sozusagen das von euch auch gewählte Gremium. Also eigentlich seid ihr doch Teil dieser GEMA. Also es sind sozusagen Strömungen innerhalb der GEMA.
Ja, oder? Aber es gab schon immer auch in der Vergangenheit problematische Interessensverknüpfungen. Wir haben ja eine Aufsichtsrat-Kurie, da sind drei Kurien. Es gibt die Verlegerkurie, die Textdichterkurie und die Komponistenkurie. Die haben alle sehr unterschiedliche Interessen. Bei den Verlegern sitzen auch viele Großverleger drin. Ne? Und da ist dann in irgendeiner Form ist dann vielleicht auch Sony mit dabei und Universal mit dabei und sowas. Ist klar, weil die natürlich Verlage auch besitzen, die in Deutschland Musikverlage sind. Die haben da auch ihre Stimme und die haben da auch ihre Interessen. Die jetzige Reform, ich meine, ich müsste dazu sehr ins Detail gehen, dazu ist dieser Podcast zu kurz, aber ich kann das jetzt sagen mal aus meiner Kenntnis der Reform sagen. Die jetzige Reform nützt dem durchschnittlichen U-Komponisten, der durchschnittlichen U-Kollegin überhaupt nichts, aber den Großverdienern sehr wohl, weil die natürlich Angst davor haben, dass KI den Markt sehr verändern wird und dass sie auch Geld verlieren. Also da wird vor allem so das, was man so manchmal Gebrauchsmusik oder angewandte Musik nennt, das wird natürlich unter KI jetzt sehr, sehr große Verluste erleiden. Das betrifft die E-Musik zum Beispiel eigentlich gar nicht, ja, weil wir ja eher so der Innovationssektor sind. Wir sind davon ein bisschen unabhängig, ja. Aber natürlich so Werbemusik und sowas, die schauen sich jetzt ein bisschen so magereren Jahren entgegen, ne? Und da ist jetzt so ein bisschen die E-Musik der Topf, wo man sich's holt. Und die Rechteinhaber, die viele Rechte haben, die profitieren natürlich von dieser Umverteilung der Töpfe und die werden damit dann auch einfach reicher. Und da gibt es dann auch einfach auch Interessenskonflikte im Aufsichtsrat und die müsste man mal entschlüsseln.
Das ist was ich, wenn ich das jetzt beobachte von außen erstmal, der ja sehr gewillt ist, schon das Ganze zu verstehen und das Ganze zu durchdringen, sehe ich ein großes Problem, auch in diesem Gespräch, was wir jetzt führen, dass für den normalen Menschen die Komplexität des Ganzen so hoch ist, dass er relativ schnell das Interesse verliert. Du machst momentan 100 Videos mit 100 Argumenten gegen die GEMA-Reform und ein Video habe ich mir angeguckt, da stehst du da und sagst, ja, da ist dieses ganze Konvolut und kein Mensch versteht eigentlich, worüber wir hier abstimmen wollen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Problem, das ihr in der Öffentlichkeit gerade habt. Ja, das ist ja immer so bei komplexen Themen. Also das merken wir bei Backstage ja auch bei ganz vielen Sachen, ob es jetzt Russland-Verstrickung, ob es irgendwas ist. Das geht in die Tiefe. Es ist eben nicht auf der Oberfläche zu beantworten. Und die Strategie ist, glaube ich, oder ist es eine Strategie auch der GEMA, die Komplexität nach vorne zu stellen, dass die Leute Interesse verlieren. Und wenn das so ist, dann ist ja die Frage, wie arbeitet ihr dagegen? Also wie kann ich sozusagen dem normalen Menschen da draußen klar machen, was passiert eigentlich, wenn diese GEMA-Reform so durchkommt? Werden wir weniger klassische Musik haben? Werden wir weniger klassische Musik in den Konzerten haben, weil es zu teuer ist? Werden die Komponistinnen und Komponisten verarmen und in die Sozialhilfe fallen? Also was passiert, wenn das so durchkommt?
Genau, das kann ich dir ganz klar sagen. Also aus Kenntnis der Sachlage und der ganzen Verquickung von der GEMA. Die GEMA hat dieses System, wie es jetzt ist, in Deutschland, das ist auch einzigartig in der Welt und deswegen auch sehr anerkannt in der Welt, in Wirklichkeit. Nicht etwa irgendwie schaut man da negativ drauf. In Wirklichkeit hat Deutschland einen sehr, sehr hohen Ruf, was die Förderung von klassischer Musik angeht, auch durch die GEMA. Wenn das jetzt wegfällt, das ist so im System drin. Wir haben niedrigere Kompositionshonorare in Deutschland als in allen anderen Ländern der Welt, weil es die GEMA gibt. Wir haben musikalische Stiftungen, die von Geldern leben, die verstorbene Komponisten zum Beispiel, denen vermacht haben. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal die Karl-Orff-Stiftung in München. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal die Henze-Stiftung, die Reimann-Stiftung. Das sind alles Stiftungen, die jetzt mit dieser Reform all ihr Geld verlieren werden. Wir werden also eine Entwertung, wir werden in Zeiten von Kulturkürzungen werden wir also als Komponisten alle viel höhere Honorare verlangen müssen als bisher. Das ist aber im System gar nicht drin. Und wir kommen jetzt in Zeiten von Kulturkürzungen. Es werden zahllose Verlage pleite gehen, weil zum Beispiel Kirchenmusik einfach dann bei der GEMA nichts mehr bringt. Der Karus Verlag ist extrem gefährdet. Der Karus Verlag,
das wäre ein schönes Beispiel, dass Bach gar nichts gewinnen würde.
Der Karus Verlag liefert aber zum Beispiel Musikhochschulen mit Unterrichtsmaterial, das Schulmusiker ausbildet, das auch die künftige Musikgymnasiallehrer ausbildet. Plötzlich fehlt denen das Unterrichtsmaterial. Ensembles, Festivals wie Donaueschingen, Ensemble Modern, die können plötzlich nur noch eine Handvoll von Kompositionsaufträgen vergeben, weil sich der gesamte Markt verändert. Jetzt kann die GEMA natürlich sagen, hey, das ist uns aber egal, und das tut sie auch letztlich, ja. Aber mir ist es nicht egal, weil ich an unserem klassischen Musikleben hänge und ich denke, das ist einfach, dass wir darauf sehr, sehr stolz sein können. Das ist auch ein Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Ich meine, da hast du ja auch schon oft drüber berichtet in deinem Podcast, wie groß einfach so ein Wirtschaftsfaktor ist, dass es sowas wie Bayreuther Festspiele gibt in Bayreuth, ja. Das ist ja nicht so, dass die Stadt dadurch negative Konsequenzen hat, im Gegenteil. Also das heißt, wir müssen hier was bewahren und die GEMA versteht nicht, dass sie hier Teil dieses Systems ist und man kann sicherlich an diesem System vieles reformieren und verbessern, aber man muss es sanft tun. Ich bin gerne bereit, als E-Komponist auch auf Geld zu verzichten, wenn ich weiß, dass es an Nachwuchs geht, zum Beispiel in E, wenn es da mehr Gerechtigkeit gibt und wenn es auch eine bessere Förderung gibt. Was ich aber nicht will, ist, dass die GEMA plötzlich eine Kulturinstanz ist, die mir sagt, was ist gute Musik, was ist schlechte Musik. Wenn eine Verwertungsgesellschaft das tut, das ist richtig unappetitlich. Also ich meine, wir haben in Deutschland wirklich, wir haben Musikfonds, wir haben Bundeskulturfonds, was ich weiß. Da sitzen Jurys von Profis. Bei der GEMA sitzen Funktionäre im Durchschnittsalter von 60 Jahren. Die sollen dann plötzlich darüber entscheiden, was Innovation ist und sowas. Also wenn sich jemand wie Ralf Weigand da hinstellt und sich so quasi verbrüdert mit den Jungen, dann ist das eigentlich wirklich ein Etikettenschwindel hoch 10. Also da kann man wirklich nur noch, also da würde ich als junger Mensch, wenn ich so U-Komponist wäre, ich würde also davonrennen.
Ich merke die Rage. Ja, lass uns einmal noch das ganz kurz nach hinten stellen und gleich nochmal drauf zurückkommen. Mich interessiert nochmal, also kann ich euch auch nur empfehlen, also bei Moritz im Instagram-Profil und auf Facebook und auf anderen, auf YouTube glaube ich bist du auch, wo du diese 100 Videos machst. Ich habe ja, man kann die relativ gut durchscrollen und manche sind sehr lustig, manche sind sehr ernst, manche sind auch hundsmiserabel. aber es lohnt sich, die durchzugucken. Und in einem habe ich gesehen, da hast du nämlich, da spielst du diesen Komponisten, der sagt, ja, wir haben eine Aufführung und dafür kriegst du jetzt 2000 Euro und dann sagt der Komponist, ja, das ist aber ein Stundenlohn von irgendwie 20 Cent und dann sagt die GEMA, ja, aber, oder 10 Cent, genau, aber dafür kriegt ihr ja sozusagen die Ausschüttung der GEMA, von denen ihr lebt. Und das ist mir nochmal klar geworden, die GEMA-Ausschüttungen sind eigentlich nicht nur eine Bereicherungsmaschine für Komponierende, sondern sie sind strukturell eine Ermöglichung, dass neue Musik überhaupt komponiert und in Auftrag gegeben werden kann. Und wie du sagst, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was man wahrscheinlich wirklich nochmal transportieren muss, was ich daraus ziehe, dass diese Frage der strukturellen Förderung klassischer Musik und neuer Musik in Frage gestellt wird und dass das nicht durch eine Institution passieren kann, sondern dass man das dann wieder mit allen Institutionen machen müsste. Ja? Und ich glaube, das ist bei mir so hängen geblieben als ein Keypunkt, was ich verstanden habe.
Man könnte das verbessern, wenn in der GEMA einfach mehr Kompetenz auch zum Beispiel von genau diesen Strukturen, wie du sie gerade nennst, sitzen würde im Aufsichtsrat, in den Gremien.
Ja.
Und da ist die GEMA tatsächlich im Moment im Vergleich mit anderen Verwertungsgesellschaften ganz hinten dran. Ich habe mit Kollegen aus der PIS gesprochen, das ist die englische GEMA quasi, von der schwedischen GEMA. Und da, die sind eng verknüpft mit Komponistenverbänden. Also da sind auch wirklich Kollegen aus der klassischen Musik drin und die achten dann selbst bei diesen Verwertungsgesellschaften, die eine ganz andere Kulturförderung machen als die GEMA. Da ist immer noch eine starke Präsenz von E, würde ich mal sagen, irgendwie da. Ja? Mhm. Und das droht jetzt bei der GEMA komplett zu kippen. Also E wird marginalisiert, dadurch auch, dass wir dann überhaupt keine ordentlichen Mitglieder mehr werden dürfen. Ne? Das ist auch noch so ein Punkt. Man braucht bei der GEMA ein gewisses Aufkommen, um überhaupt eine ordentliche Mitgliedschaft zu haben. Und nur mit der ordentlichen Mitgliedschaft darf ich abstimmen. Und jetzt verlieren wir so viel Geld, 70-90%, also das muss man auch nochmal als Zahl sagen, 70-90% Verluste für E-Komponisten. Das heißt, wir können diese Hürde zur ordentlichen Mitgliedschaft gar nicht mehr schaffen. In 20 Jahren hast du dann gar keine E-Komponisten in der GEMA mehr und dann ist es nur noch Kommerz und komplett kalter Business-Talk. Ja? Und das hat die GEMA bisher immer ausgezeichnet, dass sie eben nicht nur das ist. Und das war auch im Sinne ihrer Gründer, unter anderem Richard Strauss.
Was ich dann auch noch beobachte als Außenstehender ist, dass sich dieser Streit wirklich zuspitzt. Also die GEMA versucht mit einer neuen Form von Öffentlichkeitsarbeit, die es ja so am Anfang nicht gab. Also ich habe ja angefragt und es gab keine vernünftigen Antworten. Dann hat man sich geziert, überhaupt bei uns in den Podcast zu kommen und so weiter und so fort. Jetzt nehme ich wahr, die GEMA hat eine Öffentlichkeitsoffensive gestartet, ja, und lädt alle Journalistinnen und Journalisten ein und gibt sich sozusagen im Dialog. Gleichzeitig scheinen die Fronten aber intern vollkommen verhärtet zu sein. Also wenn ich sehe, eben wie du Weigand oder was weiß ich was angehst, also die interne Kraftfelder, scheinen ja die Fronten sehr verhärtet und auch sehr persönlich aufeinander zu krachen.
Ja, das Persönliche sollten wir natürlich vermeiden. Es sollte um die Sache gehen. Die Kritik sollte sich an dem, was diese Personen machen, und nicht an den Persönlichkeiten irgendwie aufhängen. Und wir haben in der GEMA ganz schwierige Konstellationen. Der Komponistenverband zum Beispiel, dessen Präsident ich bin, der hat halt im Vorstand Aufsichtsratsmitglieder der GEMA, die diese Reform wollen und betreiben. Und das macht den DKV plötzlich zu so einer Art Handpuppe der GEMA. Und das merke ich jetzt halt, dass das eigentlich so nicht geht. Der DKV muss eine Unabhängigkeit haben. Der darf nicht jetzt einfach nur alles abnicken, was die GEMA macht. Wir müssen auch, und das ist auch für die GEMA gut, das kann ich immer nur wieder betonen, wir müssen auch eine kritische Instanz von außen auch sein. Und ich würde den DKV tatsächlich in Zukunft wirklich gern mehr als kritische Stimme innerhalb der GEMA sehen. Und zwar auch im Interesse von U, weil bei U wird auch sehr, sehr viel so im Mittelstand und beim Nachwuchs und so weiter wird benachteiligt, weil einfach sehr, sehr stark die Geschäftsinteressen im Vordergrund stehen. Da könnte man auch sehr, sehr viel verbessern. Und die GEMA ist ein Verein und die kann sich als Verein, muss sie sich auch streiten können. Sie muss auch unterschiedliche Standpunkte aushalten können. Und die Tendenz bei der GEMA in den letzten Monaten, die wir erlebt haben, war wirklich, wir sollen zum Schweigen gebracht werden. Jede Kritik soll sofort in Ansätzen erstickt werden. Sie wird desavouiert, sie wird...
Das ist, was ich eben meine, ne? Weil eigentlich ist ja die GEMA eine Verwertungsgesellschaft sozusagen, wo ihr euch als Rechteinhaber zusammenschließt.
Das ist unser
Verein. Und, ihr seid die GEMA auch. Ja? Also das ist ja das, was
ich hab Jahrzehnte
auch zu zerbrechen
droht. Axel, was für mich so frustrierend ist, ich habe Jahrzehnte damit verbracht, die GEMA zu verteidigen. Weißt du, bei jeder schrecklichen Weihnachtsmarktgeschichte, Kindergartengeschichte, ich habe immer wieder gesagt, hey, die GEMA ist gut, die tut was für uns Autoren. Ich habe so viele Artikel im Blog geschrieben für die GEMA. Und jetzt habe ich plötzlich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei Invasion der Körperfresser. So, es ist eine andere GEMA, mit der ich plötzlich zu tun habe. Es sind nicht mehr dieselben Menschen. Es sind auch tatsächlich andere Leute jetzt am Ruder. Und es ist eine ganz andere Stimmung und die ist unheimlich. Und da habe ich das Gefühl, hey, da muss man jetzt eingreifen, da muss man jetzt kämpfen, dass man das, was an gutem Geist in der GEMA war, erhält.
Moritz, jetzt lass uns zum Schluss noch auf den 14. und 15. Mai kommen. Wie groß sind die Chancen, dass diese Reform erstmal muss sie wahrscheinlich abgelehnt werden, um neu gedacht zu werden, wird, oder dass sie durchkommt oder dass vorher noch was passiert. Was sind eure Erwartungen, was durch den Protest noch kommen könnte?
Also wir haben ja Gegenanträge gestellt und die Forderung unserer Gegenanträge ist ganz klar. Wir sagen, wir sind gerne bei einer Reform dabei. Wir sind auch für eine Reform. Wir wollen aber beteiligt werden. Und wir wollen, dass es eine intelligente Reform ist, eine vernünftige Reform ist, die sanft genau die Dinge verbessert, die man verbessern kann. Die jetzige Reform ist eine Katze im Sack. Man weiß gar nicht, was die GEMA damit machen kann. Wir geben quasi einen Freischein für 5 Jahre und vieles ist noch gar nicht klar, wie das funktionieren soll. Und das finden wir nicht gut. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir diese vernünftige Diskussionsgrundlage irgendwie durchbringen und dass die GEMA da irgendwie, dass wir die Kurie überzeugen können. Aber natürlich sind wir in der Minderheit. Es wird ein schwieriger Kampf und ich hoffe sehr auf das Verständnis von meinen lieben Kollegen aus U, aus Jazz, aus allen genreübergreifenden Sachen, dass die irgendwie verstehen, dass wir diesen 30%-Bereich als Innovationsbereich für alle auch öffnen. Ich bin dafür, dass Jazz eh ist zum Beispiel, ja. Also, dass wir diesen Bereich erhalten, weil er gut ist für die GEMA, weil er wirklich funktioniert und weil es etwas Gutes bewirkt. Und da hoffe ich auf Solidarität und auf Verständnis und dass wir da irgendwie wirklich doch Dinge verbessern können. Also, ich glaube, dass wir hier wirklich Einhalt gebieten müssen. Die Entwicklung bei der GEMA ist nicht gut.
Ich glaube, es liegen sehr viele Argumente auf dem Tisch. Wenn ihr die nochmal nachlesen wollt, eine gute Quelle dafür, und das verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes nochmal, ist die NMZ, wo nicht nur du, Moritz, schreibst, sondern auch andere Komponistinnen und Komponisten sich dazu geäußert haben, bei uns natürlich auch, verlinke ich euch auch. Scrollt mal durch die 100 lustigen Videos von Moritz, weil ich glaube, da kann man auch sehr unterhaltsam sehr viele Facetten mitkriegen, um die es da geht und die auch dann eine gesellschaftliche Auswirkung haben. Wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen und weil wir ja parteiischen Journalismus machen, sage ich toi 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 euch in eurem Kampf.
Vielen Dank
Moritz. Ja. Moritz Eggert war das, der Vorsitzende des Deutschen Komponistenverbandes, über die Richtungsstreitereien innerhalb der GEMA. Ich glaube, wir haben einiges zu debattieren. Sprecht drüber, redet drüber, streitet drüber. Man kann diesen Podcast natürlich nicht nur auf dem Weg zur Arbeit, sondern natürlich auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Das war's für diese Ausgabe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf bald, macht's gut und haltet die Ohren steif.